Ja, willkommen zu einer neuen Playing Penguin Podcast Folge zusammen mit mir, dem Leszek und dem Chris. Hi Chris.
Hallo Leszek, ja, genau, die Ausgabe 5 erwartet uns und wir haben natürlich wieder viele spannende Themen. Und ja, was erwartet uns denn heute in der Sendung?
Ja, ich habe mir was Interessantes rausgesucht, ein Spiel, was im Jahr 2099 spielt, das nennt sich Bionic Heart, ist eine Art Adventure-Game, so im Stile von LucasArts, Point and Click, aber weniger Point, mehr Click, also so eine Art Spiel, was so sowas wie ein Hörbuch, interaktives Hörbuchspiel darstellt. Und dann gibt's noch was Interessantes. Kennst du irgendein Battlestar Galactica-Spiel, was es auf dem Markt gibt?
Da fällt mir ein Konsumtitel ein, der ist allerdings totale Grütze. Wieso?
Ja, weil ich habe mir da ein Spiel rausgesucht, was von freiwilligen Entwicklern entwickelt worden ist. Eine Total Conversion von Free Space 2, das komplett auf das Battlestar Galactica-Universum quasi gemodelt worden ist. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, Beyond Red Line. Ist momentan noch in Entwicklung, aber sehr, sehr vielversprechend und das wollte ich heute vorstellen.
Ja, das hört sich ja total interessant an. Also ich habe mir Open Transport Tycoon angeschaut und das ist ja schon ein etwas älteres Spiel, beziehungsweise gar nicht mehr so alt, denn das ist ja seit neuestem in einer neuen Version rausgekommen und Open Source geworden und total kompliziert und total cool. Aber ich denke mal, dass wir jetzt mal mit deinem Thema anfangen. Das interessiert mich nämlich total. Was ist denn überhaupt dieses Beyond Red Line, Total Conversion? Was ist denn Total Conversion?
Ja, sie haben quasi die frei gewordene Free Space 2 Engine, die wurde ja unter eine freie Lizenz gestellt, genommen und dann quasi eine Mod drauf programmiert und das dann komplett als Paket dann verteilt, sodass man es runterladen kann und direkt spielen kann. Man braucht also das Originalspiel Free Space 2 nicht. Sowas ähnliches wie vor Jahren war es ja relativ berühmt, Counter-Strike als Mod für Half-Life zuerst erschienen und dann später als eigenständiges Spiel oder auch viele andere Spiele. Und Total Conversions hier, Quake 3 Arena, die hat ja auch eine quasi Total Conversion oder eine Open Source Version. Da gab's ja auch eine, wurde ja auch veröffentlicht, die Engine, und da gab's dann halt später das Spiel Open Arena, was dann die freie Version, die Total Conversion quasi davon ist. Und ja, Beyond Red Line ist halt eine Total Conversion von Free Space 2. Man hat also die Engine Free Space 2 genommen und hat darauf basierend komplett die Models geändert, das Gameplay ein bisschen was ausbalanciert und viele neue, schöne Grafikeffekte mit reingepackt. Und das Interessante, das Ganze quasi in das Battlestar Galactica-Universum hineingepackt.
Cool. Und ins Battlestar Galactica reingepackt. Also kannst du dann auch schon mal so ein bisschen was erzählen, wie das so spielerisch ist? Weil also Battlestar Galactica glänzt ja gerade so durch diese Action und diese Spannung, die in der Serie ist. Haben sie das dann auch ganz gut eingefangen in dem Spiel?
Ja, die haben die Atmosphäre wunderbar eingefangen, wie ich finde. Weil Battlestar Galactica ist ja, glaube ich, eines der wenigen Science-Fiction-Serien, wo du dann, wenn du draußen im Weltraum fliegst, im Grunde genommen keine Geräusche hörst. Also sehr realistisch gemacht, weil ja, wenn man draußen im Weltraum ist, hört man im Grunde genommen auch fast gar nichts. Bei der neuen Serie hat man das so ein bisschen aufgebrochen, aber trotzdem bleibt das relativ leise und man hat diese komischen Passagen, wo man halt den Weltraum sieht, wo man die Schlachten sieht und wo man keine Geräusche hat. Und das hat man auch teilweise übernommen in dem Spiel. Und was relativ gut auch geworden ist, ist dann, wenn man im Cockpit selber sitzt und eine Einführungstutorial quasi durchführt, weil die Steuerung relativ kompliziert, auch komplex ist, dann hat man auch komplett eine wunderbar animierte HUD hinzugefügt zu dem ganzen Schiff und das sieht auch relativ realistisch aus, wieder aus dem Spiel übernommen, aus dem Film übernommen, beziehungsweise aus der Serie übernommen und dann natürlich auch noch eine Sprachausgabe dazu gepackt, ist momentan nur auf Englisch, aber sehr, sehr professionell, man hat wirklich das Gefühl, man sitzt in einem dieser Raumgleiter, in diesem Mark 6, glaube ich, so heißen diese Raumgleiter. Genau. Man sitzt da wirklich drin und das ist echt genial gemacht. Also kann man wirklich nichts sagen.
Das ist ja krass. Also da bin ich immer richtig gespannt und das ist natürlich die totale tolle Nachricht, wie jetzt natürlich, es würde auch für Linux rauskommen oder beziehungsweise ist eine Linux-Binary da. Ist es denn der Fall?
Ja, es gibt für Linux eine Version und es gibt für OS 10 und für Windows eine Version. Also alle drei Plattformen werden angesprochen. Das ist eine relativ nette Sache. Und funktioniert auch relativ gut. Ich habe es jetzt auf Linux getestet Und die Grafikeffekte sind atemberaubend. Das Ganze braucht auch nicht so viel Grafikpower. Das läuft alles schon ab einer GeForce 3 oder einer vergleichbaren ATI-Karte mit, ich glaube, nur 64 Megabyte Speicher brauchen diese Karten und einem 1 GHz Pentium. Also selbst auf so einem Netbook könnte das dann noch, wenn man da eine vernünftige Grafikkarte drin hat, einigermaßen flüssig laufen, zumindest in den etwas abgeschwächteren Grafikeinstellungen. Aber das sieht vor allen Dingen atemberaubend aus. Ich habe jetzt dieses Einführungslevel, dieses Tutorial mal komplett durchgespielt. Und das Interessante dabei ist, dass du wirklich dann auch an Planeten vorbeifliegst, in die Atmosphäre irgendwie eintauchen kannst. Man hat da richtig geniale Effekte zugemacht. Und diese Planeten, wenn du die siehst, diese sehen bombastisch groß aus. Und dann gibt es ja auch noch ein kleines Video, was ich auch dir gleich geben werde, und dann wirst du es, glaube ich, an den Artikel dranhängen.
Genau.
Dann kann man das Gameplay sehen, und da sieht man zum Beispiel auch, dass es im Multiplayer-Modus, aber auch im Singleplayer-Modus auch diese Battlestar-Schiffe gibt, wo man dann in den Hangar-Bereich hineinfliegen kann, auch mit diesen kleinen Mark 6, die man hat, und dann wirklich auch dort landen kann und dann auch einen Start
Boah.
erleben kann, was ja auch relativ interessant ist. Also wirklich genial gemacht, und diese Battlestar-Schiffe auch vollkommen detailgetreu nachprogrammiert. Komplett das Model übernommen, sogar mit den kleinen beweglichen Schusstürmen, die da irgendwie feindliche Schiffe angreifen können. Aber nicht nur das Battlestar-Schiff wurde genommen, sondern auch das Zylonenschiff, dieses Auferstehungsschiff, was da irgendwie so aussieht wie so ein komischer Diamant oder wie so eine überdimensionale Schneeflocke. Die hat man auch detailgetreu nachgebaut und ist auch richtig drin, und das ist richtig bombastisch groß. Also ich bin wirklich begeistert von dem Spiel. Das ist wirklich ein sehr, sehr geniales Spiel. Und wenn das mal stabil wird und eine vernünftige Story hat, weil so wie es jetzt aussieht, ist ja das Einführungslevel schon mal sehr professionell gemacht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eines der wirklich sehr, sehr beliebten Spiele sein wird und wo Leute dann auch sicherlich freiwillig den Entwicklern da eine Spende entrichten werden, weil das ist wirklich sehr, sehr professionell und genial gemacht. Und das ist wirklich auch eine Nische, die da getroffen wird, die man ja sonst bei Linux nicht hat. Man hat sehr gute Ego-Shooter, die grafisch wunderbar aufpoliert sind, aber solche Spiele im Weltraum, die wirklich wunderbar grafisch aufpoliert sind, hat man nicht. Und dann das Thema
Genau.
Battlestar Galactica, das ist natürlich auch wirklich, das trifft also wirklich den Nerv, jedenfalls von mir.
Jo, genau, ich wollte gerade sagen, also gerade so Weltraumspiele, da fällt mir jetzt nur von Linux Game Publishing so ein Port ein von X3. Der ist sehr, sehr gut gemacht, aber kostet halt Geld. Und gerade für den Linux-Spieler mit dem kleinen Portemonnaie ist das natürlich eine Alternative. Und dann auch gerade noch so mit der starken Lizenz im Rücken, beziehungsweise mit dem Mod im Rücken. Hey, cool, wir machen was zu Battlestar Galactica. Ich denke mal, den einen oder anderen Hörer wird es interessieren. Ja, gibt es denn etwas, was dir an dem Spiel überhaupt nicht gefallen hat? Also, oder was halt noch nicht so toll ist?
Ja, das, was noch nicht so toll ist, ist wie gesagt, die Steuerung. Also ich finde das für jemanden, der zum Beispiel Free Space noch nicht gespielt hat, der das Spiel also die komplexe Steuerung nicht kennt oder nicht weiß, dass man da wirklich viel komplex steuern muss. Man hat das im Grunde genommen übernommen, diese komplexe Steuerung. Und die Einstellungsmöglichkeiten für die verschiedenen Tasten sind zwar relativ gut, aber wenn man das mit Maus und Tastatur spielen möchte, was einige sicherlich machen werden, wenn sie es mal antesten, weil so ein Joystick wird sicherlich nicht jeder noch zu Hause rumliegen haben,
Nee.
dann wird es ein bisschen was eng. Also ich finde, ein bisschen gewöhnungsbedürftig die Maussteuerung, die ist invers. Das heißt, wenn man die Maus nach oben quasi bewegt, dann nicht wie beim Ego-Shooter schaut man nach oben, sondern da fliegt man dann quasi nach unten. Und ich habe keine Option gefunden, um das irgendwie umzuschalten. Also da wäre es schön, wenn man das umschalten könnte, weil einige sicherlich mit der Ego-Shooter-Steuerung ein bisschen besser zurechtkommen. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, wirklich, man braucht wirklich einen Joystick, weil man wirklich viele Knöpfe auch auswendig lernen muss, wenn man eine Geschwindigkeit anpassen möchte an den Gegner, wenn man beschleunigen möchte oder den Boost aktivieren möchte und verschiedene andere Dinge machen möchte, wie zum Beispiel ein freundliches Schiff quasi in den Fokus nehmen oder ein feindliches Schiff in den Fokus nehmen oder ein neutrales Schiff in den Fokus nehmen. Da gibt es halt drei verschiedene Tasten für. Und das ist schon ein bisschen komplex. Also man muss sich schon quasi so eine, man muss sich da quasi reinspielen, oder man muss sich beim ersten Spielen zumindest quasi die kompletten Tasten Sachen einmal ausdrucken, um dann zu sehen, ah, was muss ich drücken, um eine bestimmte Sache zu machen. Man erfährt zwar in dem Tutorial auch relativ schnell und viel, welche Tasten man drücken muss, um was für ein Ziel zu erreichen, aber ich habe dann doch gemerkt, dieses erste Tutorial, das muss ich mehrmals spielen, damit ich das mit den Tasten drauf habe, weil das ist nicht so einfach. Also ich würde mir wünschen, für die Leute, die sich richtig auskennen mit FreeSpace 2, die richtig realistisch, möglichst realistisch das Spiel Beyond Red Line auch spielen wollen, für die soll es so einen Modus geben, aber so einen einfachen Modus, der so ein bisschen was simpler aufgebaut ist, täte dem Spiel auch nicht schlecht, sagen wir mal so.
Cool, das hört sich also ziemlich interessant an. Wie gesagt, also alles das, was wir jetzt hier so besprechen an Spielen, das packen wir natürlich auch in die Shownotes zur Sendung. Also sprich,
Genau.
unter dem Link zur Sendung, also zum MP3-Podcast und zum Ogg-Podcast, findet ihr dann die Links zur Sendung. Ja, was gibt es denn sonst noch so Neues? Also ich zum Beispiel habe mir jetzt auch was angeschaut, etwas, was mir schon seit Jahren auf der Seele gebrannt hat, wo ich mich jetzt tierisch gefreut habe, dass da vor einiger Zeit mal eine stabile Version auf den Markt gekommen ist. Und das Spiel heißt Open Transport Tycoon. Der Arbeitstitel zu einem Spiel, das nennt sich Transport Tycoon von Microprose 1994. Sagt dir das vielleicht was, Leszek?
Ja, ich habe selber auch noch, glaube ich, eine CD-Version davon hier rumliegen, die ich irgendwo aufgegriffen habe.
Genau. Ja, du hast da eine CD von rumliegen. Also, ich habe es dir auch rumliegen aus einer alten Spielezeitschrift, die es heutzutage leider nicht mehr gibt. 9,80 Mark hat sie gekostet. Und dachte ich mir, ja, geil, lässt du das Spielchen einfach mal laufen. Hast das erstmal mit Wein probiert. Mist, geht nicht. Nimmst du die DOS-Box. Ist irgendwie doch ein bisschen altbacken. Und dann einfach mal bei Google Transport Tycoon eingegeben und bin dann halt zu Open Transport Tycoon gestoßen. Und Open Transport Tycoon, das ist halt sowas wie Transport Tycoon nur in besser. Und was kann man darunter verstehen? Open Transport Tycoon, naja, die Leute haben sich gedacht, Mensch, das ist ein tolles Spiel. Und das wollen wir dann halt so aufpolieren, dass es dann halt auch noch zeitgemäß funktioniert. Und die haben das Original Transport Tycoon genommen, hab's dann halt unter Linux, Windows und macOS zum Laufen gebracht und sogar auf PlayStation Portable, Symbian-Handys und auf Android gibt's auch einen Port.
Wow,
Und
also richtig groß,
ja, richtig groß, genau. Und die haben dieses Spiel halt erweitert. Und die Leute, die Transport Tycoon noch nicht kennen, nun ja, es geht halt darum, dass du halt dein eigenes Transportunternehmen aufbaust, entweder zur Schiene, zu Wasser, zur Luft oder auf der Straße. Und dass du deinen Gegner dann halt so richtig wie in diesen ganzen Lehrbüchern des Kapitalismus zur Pleite bringst. Das ist so quasi das Spielprinzip von dem Ganzen. Das heißt, du musst dein Unternehmen aufbauen, verbessern, vergrößern und dann aber auch gleichzeitig noch gegen den Gegner bestehen. Und das Open
Das heißt,
Transport
gegen andere Firmen, die dann das Gleiche machen wie du,
Genau, die das
im
gleich.
Grunde genommen, die auch so ein Transportunternehmen aufbauen wollen. Ja, das klingt
Genau.
interessant, aber das klingt ja dann auch danach, dass es irgendwie nicht so ein Spiel ist, was man in 5 Minuten irgendwie mal anzocken kann, sondern da muss man sich schon was länger rein hacken quasi in das Spiel und was länger einspielen, ja?
Genau, also man spielt sich da relativ, also das Spiel lernt man relativ schnell, also wie man eine Straße baut, wie man eine Schiene baut, wie man einen Bahnhof baut. Das lernt man extrem schnell. Also ich habe es nach 5 Minuten begriffen, okay, das funktioniert so und so und das muss man so und so machen. Aber das Spielprinzip dann anwenden können, das ist das große Problem. Also du kannst einen Bahnhof bauen, aber diesen Bahnhof musst du dann ja auch noch verzweigen mit anderen Gleisen, Nebengleisen, Seitengleisen und musst einen Fahrplan aufstellen. Und das Spiel ist also nichts irgendwie für Leute, die in der 5-Minuten-Pause etwas spielen wollen. Also zum Beispiel mein erstes Transportunternehmen, das hatte irgendwie 12 Zeitstunden Spielzeit verbraucht.
Ui.
Das sind dann im Spiel so etwa 50 Jahre.
Hm,
Und
sehr nett.
ja, genau, sehr nett. Und das fesselt einen wirklich. Also wenn man dieses Spiel zum ersten Mal sieht, denkt man sich, boah, Mensch, diese Grafik, die ist 20 Jahre alt, der Sound, boah, da wollen wir gar nicht mal von reden. Aber wenn man dann mal vorsitzt und dann seine erste Bahn halt durch den Level fahren sieht, dann sieht man, Mensch, cool, das habe ich geschafft und das funktioniert jetzt alles. Und dieses Micromanagement, das ist in diesem Spiel halt sehr, sehr tiefgründig. Und wie du schon sagtest, das kann man mal nicht eben in 5 Minuten spielen.
Man sieht dann auch, nur zum Verständnis, weil ich selber habe das Spiel nicht so oft gespielt, man sieht dann neben den Bahnhöfen, die du hast, dann auch Städte, die sich eventuell um die Bahnhöfe, um deine Transportwege irgendwie bilden auch und oder wie kann man sich das vorstellen? Weil du ja auch von der Zeit jetzt geredet hast, so 50 Jahre im Spiel selber wird sich entwickelt. Sieht man dann auch so ein bisschen so an der Schiene zum Beispiel, dass man normal vorher so ganz alte Lokomotiven hat und jetzt schnelle E-Züge hat oder wie kann man sich das so vorstellen von der
Also
Entwicklungszeit?
im weitesten Sinne ja. Also deine Städte, die fangen natürlich erstmal klein an und dann hast du erstmal so Straßen und so ein, zwei Autos. Ab und zu ist auch so ein Easter Egg im Spiel, dass da mal eine Pferdekutsche vorbeihuscht. Und die entwickelt sich dann halt innerhalb der 50 Jahre. Das heißt, sie wird größer, die Gebäude sehen anders aus, aber auch deine Schienen und Straßen, also das, was ich eben angeschnitten habe, dieses Micromanagement, die entwickeln sich auch weiter. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein riesiges Transportunternehmen hast, aber immer noch mit der Dampflok fährst und dein Nachbar aber schon den ICE über sich rasen lässt, klar, dass du dann schnell aus dem Business raus bist. Und das ist halt das, was Open Transport Tycoon halt so ausmacht. Und für alle diejenigen, die das halt noch nicht genug ist, da kann ich den Leuten auch mal den Multiplayer-Modus ans Herz legen. Denn für ein Open-Source-Spiel ist der nämlich verdammt gut gelungen. Du hast nämlich eine Lobby und da findest du ständig Spieler. Also du glaubst gar nicht, wie viele Spieler rund um die Welt sich da zusammentun zu einzelnen Firmen. Also du kannst halt diesen Multiplayer-Modus entweder eine eigene Firma kaufen oder deine eigene Firma mit einem Kumpel zusammen aufmachen und dann ihr baut dann gemeinsam ein Schienennetz oder ein Straßennetz auf. Und es ist total bombastisch, wie viele Spieler man da findet. Also jetzt gerade im Moment habe ich zum Beispiel 300 offene Spiele und davon kann ich in 50 einsteigen.
Das ist sehr, sehr nett. Also das klingt so wie so ein Spieletrend, der sich jetzt auch im Internet entwickelt mit Farmville, wo man seine eigene Farm auch bauen kann. Nur das jetzt hier mit Industrieanlagen im Grunde genommen. Und man hat ja einerseits so das Interessante, dass man so eine Managementfunktion hat im Spiel. Und das andere, man ist auch quasi Bauingenieur und kann so seine Städte, seine Transportwege aufbauen. Also das ist doch so ein Spiel dann auch manchmal für zwischendurch, glaube ich, wenn man so seine Stadt aufgebaut hat und du sagst, das geht jetzt auch per Android oder iPhone oder was auch immer, Applikation, kann man ja auch dann, wenn man in der Bahn sitzt, mal für eine Stunde irgendwo hinfährt oder sowas, kann man ja dann auch, wenn man Netz hat, auch reingehen ins Spiel und dann online gegen andere zocken und so.
Genau, also auf Android habe ich selbst einmal ausprobiert. Das ist ziemlich lustig, weil das hat mir den Akku relativ schnell leer gelutscht. Aber der Suchtfaktor, der ist trotzdem da. Also es ist halt total krass, wenn man dann so sieht, Mensch, du, der baut das jetzt so und so. Man kann sich ja auch noch beim Nachbarn was abschauen. Und das ist total irre, also wie gut man dann mit der Zeit wird, ohne dass man das jetzt gezielt übt. Und was du angesprochen hast, diesen Trend, ja, diesen Trend, den haben sie, also die sind nicht die Trendsetter von diesen Farmville-Geschichten oder so, sondern ich würde das schon als eigenes Genre beschreiben. Es ist halt so Aufbaustrategie in Perfektion. Allerdings halt das Drumherum ist ein bisschen doof. Die Präsentation ist doof. Wie gesagt, es gibt da nur MIDI-Sound und die Grafiken haben, glaube ich, noch 8-Bit und so. Da arbeiten sie im Moment gerade dran, dass das alles etwas schöner ausschaut. Aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, für den ist dieses Spiel der absolute Wahnsinn.
Ja, das klingt sehr, sehr interessant. Wo gibt's denn das Spiel bei OpenTransportTycoon.org?
.org,
Nehme ich an,
genau.
ja?
Genau,
Okay.
gibt es kostenlos, da gibt es einen Haken bei der Geschichte, das Spiel. Also früher brauchtest du halt noch die Originaldateien vom Spiel, also von der CD. Inzwischen ist es so, dass es freie Grafiken gibt, die den Grafiken auf der CD sehr ebenbürtig sind, teilweise noch ein bisschen besser. Und diese freien Grafiken, die muss man sich dann halt beim Download mit installieren, sonst startet das Spiel nicht. Und für die Leute, die Musik im Spiel haben wollen, die auf diesem MIDI-Sound stehen, da gibt es ja auch einige, die müssen dann immer noch auf die CD zurückgreifen, weil diese freien Soundsets, die sind halt noch nicht so final.
Und so ein Paket, ein Paket, wo alles drinsteckt, gibt es das auch? Oder weil ich stelle mir das gerade für Android so ein bisschen umständlich vor, wenn man sich die verschiedenen Pakete runterladen muss, oder wie ist das denn da
Also für
gelöst?
Android ist es so, dass du da einmal das Spiel, also die Engine quasi runterlädst und dann zwei Pakete für die freien Grafiken und die freien Soundeffekte. Wie gesagt, Musik gibt es in dem Spiel noch nicht. Und wenn man halt ein bisschen bastelfreudig ist und wenn man eine geroutete Android-Version hat, kann man da auch von Hand per SSH und hast du nicht gesehen, da von der Spiel-CD die Daten rüber kopieren.
Ah, sehr interessant. Und so Updates für bestimmte Züge zum Beispiel oder Gleise oder verschiedene andere Transportmittel, gibt es sowas auch irgendwie so online-mäßig, dass es so Updates gibt oder Verbesserungen, die man sich so nachladen kann irgendwie? Weil
Ja,
das
im
wäre ja auch so
doppelten
eine
Sinne.
Idee, die
Genau.
ich
Also im
krass mag.
doppelten Sinne gibt es das. Einmal haben sie in den freien Grafiken nochmal das Spiel erweitert, dass du halt die Möglichkeit hast, zum Beispiel, was man im Originaltransport-Tycoon nicht konnte, war, dass man Straßenbahn baut und in den freien Grafiksets, da ist das dann halt vorhanden. Und du kannst halt aber auch online Schienen und Züge und Strecken und Szenarios nachinstallieren im Spiel. Das heißt, du musst dich nicht groß rumquälen. Wenn das Spiel einmal läuft, dann läuft es. Da gibt es dann einen extra Menüpunkt, wo du sagen kannst, hey du, ich möchte jetzt das Europa-Szenario oder ich möchte, was ich total geil finde, von der Deutschen Bahn die Tramsets runterladen. Und dann hast du quasi die original deutsche Bahnzüge, die da so längs rauschen, inklusive ICE und Hitzeprobleme.
Das ist
Und
richtig gut, ja.
das ist schon echt süß gemacht. Und Ja, woran sie jetzt noch arbeiten, an Version 1.1, also im Moment ist Version 1.0 aktuell, an Version 1.1 wollen sie dann halt nochmal Erweiterungen hinzubauen, dass diese Welt halt quasi, also ein Globus wird. Bis jetzt ist die Welt halt nur so, dass sie,
Feld ist noch flach quasi, ja, eine Scheibe.
genau, sie ist eine Scheibe. Und wenn sie diese Version 1.1 rausbringen, kannst du von oben nach unten scrollen und irgendwann landest du da, wo du wieder angefangen hast.
Oh,
Das ist irgendwie ein
genau.
technisches Problem, das konnten sie damals bei den 8-Bit noch nicht lösen und 16-Bit, 16.
16-Bit.
Transport Tycoon in 8-Bit, egal. Ja.
Ja, hochinteressant. Open Transport Tycoon. Muss ich mir auch mal anschauen. Vielleicht ist ja so ein Spiel, was ja auch süchtig macht, solche Aufbauspiele,
Ja,
glaube
leider.
ich. Und muss ich mir auch mal anschauen, glaube ich.
Ja, und bei dir, du hattest da noch was erzählt, so von alte Schule, so Point-and-Click-Adventure ist ja auch ein relativ altes Genre. Was hast du denn da noch mal angeschaut?
Ja, ich habe was ziemlich Modernes gefunden zu diesem Thema. Nennt sich Bionic Heart. Ist zunächst einmal erzähle ich was zur Spielestory, glaube ich. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es spielt im Jahre 2099. Interessanterweise nicht, wie man es von anderen irgendwelchen Projekten kennt, spielt es in Europa, nämlich in London, wenn man London zu Europa zählt oder zählen möchte. Und das Ganze spielt in einer postapokalyptischen, von Naturkatastrophen heimgesuchten Welt, bei der es halt nach der riesen Naturkatastrophen, die es da gab, halt so aussieht, dass es da ständig regnet und ständig bewölkt ist. Also man spielt in einer sehr düsteren Umgebung im Grunde genommen,
Also
die aber dann
typisches Londoner Wetter.
durch die Wolkenkratzer, die dann wirklich sehr beleuchtet sind und dann so wie Las Vegas im Grunde genommen aussehen, dann sehr futuristisch auch aussehen, dann doch ein bisschen aufgewertet werden. Wenn man so wirklich sich entspannen möchte im Spiel, gibt es halt nur eine Möglichkeit, das ist halt, dass man in riesigen virtuellen Welten quasi umherwandern kann. Das heißt, man geht in diese Wolkenkratzer hinein und dort gibt es halt so spezielle Holo-Räume, wo es dann spezielle Parks gibt, die dort irgendwie angelegt worden sind. Aber es ist alles virtuell, das heißt, man spielt in einer wirklich düsteren Umgebung, muss man wirklich sagen, die man aber dann doch, die dann zum einen dann doch auch positiv herüberkommt durch die Charaktere, die dort auftauchen und durch diese virtuellen Welten, die in den Wolkenkratzern zu finden sind. Und das Interessante, es geht dabei wirklich auch so adventuremäßig um einen Roboter, um Kriminelle und eine Star Wars-ähnliche Barwelt, so will ich es mal sagen. Also wirklich eine düstere Barwelt, wo man auch auf Kriminelle stoßen kann, wo man aber auch mit Freunden hingehen kann und dann ganz normal also leben kann. Das heißt, man lebt quasi neben der Kriminalität her und man hat sowas wie einen Polizeistaat auch, der einen versucht ständig zu überwachen und ist sehr technisch versiert, das ganze Spiel, auf Technik basiert. Und man spielt im Grunde genommen einen Wissenschaftler, der bei der Firma Bionetic arbeitet. Das ist der Luke Black. Und ja, er ist halt Bionetiker, im Grunde genommen, als Berufsbezeichnung. Und ist halt
Bioethiker.
Wissenschaftler auch. Und das Interessante dabei ist, er wird eines Tages, wo er gerade in seiner Wohnung sitzt, in seiner futuristischen Wohnung sitzt mit seinem Kumpel, wird er dann quasi heimgesucht von einer Roboterdame, die irgendwo ausgebrochen zu sein scheint und ihm droht, umzubringen, wenn er sie an die Polizei verrät. Und er darf auch keinem seiner Freunde was erzählen. Und da wird es auch richtig interessant. Da ist halt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Spiels sind so die Beziehungen zwischen den verschiedenen Charakteren, beziehungsweise im Besonderen die Beziehung von Luke Black zu seiner Umwelt im Grunde genommen. Er hat eine Freundin, die er schon seit 20 Jahren kennt im Grunde genommen, aber noch nicht geheiratet hat zum Beispiel. Und da hat man auch die Möglichkeit, in die Beziehung mit einzugreifen. Das ist halt dieses Pointing, wo man verschiedene Wege auswählen kann in dem Spiel. Und natürlich, man kann auch die Freundschaft mit seinem Kollegen, auch seinem Arbeitskollegen, kann man auch beeinflussen. Man kann die auch richtig zerstören, wenn man möchte. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, das zu
Ja.
machen. Die Story ist ultra interessant. Ich will jetzt so ein bisschen übergehen zur Technik, um zu erklären, wie das Ganze dann jetzt rübergebracht wird, warum ich das so spannend finde an dem Ganzen. Weil im Grunde genommen wäre das ganze Spiel, wenn man es jetzt ohne Ton spielen würde, komplett langweilig.
Okay.
Weil man dann wirklich nur Texte hat, die man unten eingescrollt bekommt und die Charaktere, die man gezeigt bekommt. Was das Spiel richtig ausmacht, sind die wirklich vertonten Passagen in dem ganzen Spiel. Das heißt, alles, was man als Text irgendwie findet, wird auch nachgesprochen. Es sei denn, das ist auch eine Besonderheit, das Ganze ist so in dem Manga- oder Anime-Stil gehalten. Das heißt, die Charaktere sind einmal so gezeichnet. Und dann gibt es natürlich auch solche Besonderheiten, die man vielleicht aus Fernost, aus Asien kennt, dass zum Beispiel auch Tiere anfangen zu sprechen. Die wurden natürlich nicht vertont. Da gibt es halt nur so kleine Hinweise. Also so ein kleines Gimmick, würde ich mal sagen. Das taucht auch nicht übermäßig auf, dass man denken würde, ach, kitschig. Sondern das ist doch schon ja, die Ausnahme.
Okay, kitschig sagst du. Und Text und nicht vertont, beziehungsweise doch vertont, in welcher Sprache findet man das Spiel denn an?
Das Ganze ist in Englisch synchronisiert, aber ist wirklich sehr, sehr professionell synchronisiert. Das heißt, wenn jetzt so ein Roboter, die Roboterdame in dem Fall spricht, dann merkt man auch richtig, das ist eine blechige Roboterstimme. Das Interessante an den ganzen Charakteren, die verändern sich auch teilweise im Spiel selbst. Also es ist nicht, sind nicht immer die gleichen Grafiken, die eingeblendet werden zu den Charakteren. Sehr interessant ist zum Beispiel bei der ersten Begegnung mit dieser Roboterdame ist halt Luke sehr erschrocken, weil die sieht halt komplett aus wie so ein Terminator, das Gesicht halt zerfetzt, also diese künstliche Haut abgerissen von der einen Seite und so ein rotes Auge, was da rausschaut. Von der anderen Seite sieht es halt noch vernünftig aus. Das ist sehr genial gemacht. Dann diese sozialen Kontakte sind auch im Spiel integriert mit einer Art Punktesystem. Das heißt, man kann sich da Punkte dazugewinnen, wenn man sich gut mit seinem Gegenüber unterhält oder wenn man dem eher schroff ist oder die abweist, die Person, dann kriegt man natürlich Negativpunkte und kann dann auch diese Beziehungen dann irgendwie kaputt machen. Das Geniale dabei ist, dass die Story sich dann natürlich auch anpasst an die
Oh.
verschiedenen Beziehungsmodi. Das heißt, es gibt da auch insgesamt 24 verschiedene Enden zu dem ganzen Spiel. Das heißt, deshalb finde ich es auch so eine interaktive Storyline, die da so erzählt wird, wie so ein Hörbuch, so ein interaktives Hörbuch, relativ interessant, weil man wirklich 24 verschiedene Enden erreichen kann. Und auch im Spiel selber gibt es natürlich auch ein paar Passagen, die sind ein bisschen linear gemacht. Da ist egal, wie man jetzt mit einer Person umgeht, da kommt man sowieso zu einem bestimmten Punkt, weil das storytechnisch halt nicht anders geht, man muss dahin kommen. Aber ansonsten ist es doch relativ aufschlussreich und relativ abwechslungsreich gemacht. Das heißt, man kann das Spiel nicht nur einmal durchspielen, sondern auch mehrmals, so wie ich das gesehen habe. Ich habe es jetzt zweimal angespielt. Einmal die Demo-Version, die ich mir besorgt habe, die ist relativ kurz. Ich glaube, geht nur über zwei Kapitel.
Ja.
Und dann habe ich mir die Vollversion besorgt und das Spiel nochmal angespielt und einen etwas anderen Weg eingeschlagen und war dann doch überrascht, dass es da wirklich komplett andere Dialoge teilweise gibt, dass zum Beispiel auch komplette Szenen weggelassen worden sind, weil man sich jetzt nicht verkracht hat, zum Beispiel mit der Freundin. Das heißt, es gibt keine Versöhnungsszene später. Und das Spiel wird dann halt auch von der Länge und von der Kürze her lässt sich das dann auch manipulieren, je nachdem, was für einen Weg man geht. Und es ist wirklich hochinteressant. Also ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, aber ich habe es mir jetzt auch vor kurzem erst gekauft. Und ja, ich kann es allen nur empfehlen, die jetzt auf sowas stehen, die mal so eine Hörbuchatmosphäre, so ein interaktives Hörbuch mal erleben wollen. Das ist relativ interessant. Natürlich muss man auf diesen Manga- und Anime-Stil so ein bisschen stehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil die Story kann sehr gut sein, aber wenn dann so Charaktere, die dann halt so halt animiert oder gezeichnet daherkommen, die passen nicht immer zu der wirklich guten Hintergrundgrafik. Da muss man halt wirklich auf diese Art von Charaktere und Stil halt stehen. Ja, das ist im Grunde genommen alles zu dem ganzen Spiel. Das Spiel kostet $19,99.
Ah, okay, das war meine Frage.
Das heißt, es ist ein kommerzielles Spiel von einer kleinen Firma, nennt sich Tycoon Games oder ein kleiner Publisher Tycoon Games. Ich finde, das ist relativ in Ordnung dafür, was sie da geleistet haben. Komplett vertont mit den 24 Enden. Wirklich relativ genial gemacht und ja, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Man kann es leider nicht hier bei Amazon oder sowas kaufen, sondern man muss es bei denen im eigenen Shop kaufen. Das geht per Kreditkarte, per PayPal. Allerdings habe ich auch Shops gefunden, wo man das auch per Überweisung dann bezahlen kann. Das heißt, im Grunde genommen ist das relativ einfach dann zu besorgen, sagen wir mal so.
Okay, und das gibt's auch nativ für Linux?
Was gibt es nativ für Linux? Das Interessante dabei ist, man kriegt quasi, wenn man sich eine Version kauft, man kann sich zwischen einer Windows-Version und einer Mac-Version entscheiden. Und wenn man sich eine Version kauft, kriegt man gratis dann einen Link zum Download der Linux-Version dazu. Das heißt, man hat im Grunde genommen zwei Kopien des Spiels. Man kann dann, wenn man das, sich die Mac-Version zum Beispiel besorgt, kann man sich das Spiel seiner Freundin oder so schenken. Die Mac-Version und die Linux-Version hat man dann selber auch noch und kann die dann auch mal durchspielen. Relativ interessant. Die Demo-Version, den Link dafür werde ich natürlich auch dir geben, damit es unten an den Artikel hängen kannst. Und einen kleinen Videoteaser, der dann auch so ein bisschen die Atmosphäre rüberbringt, in der das Spiel halt spielt.
Das ist interessant, das hört sich richtig gut an. Also diese Anime-Stil-Geschichte, na, da kann man sich ja drüber streiten, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Denn jetzt, wo du gerade sagst, 24 Enden, das ist cool, weil das ist nämlich das, was mich so an den ganzen Adventure-Spielen, die es im Moment so auf dem Markt gibt, stört. Da gibt es höchstens zwei oder drei Enden und die sind dann sich auch alle ziemlich ähnlich. Und das macht das Ganze schon ziemlich widerspielenswert. Und ich glaube, das ist was auch für die Hörer da draußen mal zum Anschauen. Okay, ja, das waren dann unsere Spielevorstellungen für heute und auf die letzte Videosendung, da gab es eine ganze Menge Feedback und ich denke mal, dass Slashik und ich jetzt mal ein bisschen die Zeit dafür nutzen, mal ein bis zwei E-Mails vielleicht mal kurz anzulesen und dann darauf eine Antwort zu geben, weil einige Fragen haben sich davon schon wiederholt und die häufigste Frage, die kam halt von einem Christian, von meinem Namensbruder, der meinte, hey Christian, pass mal auf, ich finde das schön und gut, dass ihr so ein paar Spielchen unter Linux macht, aber testet doch bitte keine Beta-Version und bitte auch keine kommerziellen Titel unter Linux. Und nun ja, Leschik, was denkst du denn davon?
Ja, also ich halte das natürlich, ist gut, dass es Feedback gibt. Genau. Ich finde das auch schön. Allerdings, das mit den Beta-Versionen, also diesen Schuh will ich mir nicht aufziehen, dass wir das nicht zeigen dürfen oder sowas oder nicht zeigen sollen, weil ich glaube, gerade die Versionen, gerade bei der freien oder bei den freien Spielen, bei den Open-Source-Spielen, sieht es ja so aus, dass die Leute ja durch die Beta-Versionen versuchen, nicht nur neues Publikum anzuziehen, sondern auch neue Entwickler, sei es Grafikdesigner anzuziehen, aber auch Entwickler, die das Spiel weiterentwickeln wollen. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man, wenn man solche Beta-Versionen mal ausprobiert und die halbwegs lauffähig sind und sehr interessant vor allen Dingen sind, wie zum Beispiel, was wir jetzt hatten, Beyond Red Line zum Beispiel als Battlestar Galactica, das Spiel, was wir auch heute in der Sendung hatten, da finde ich es doch wichtig, dass man auf solche Projekte hinweist, damit diese Projekte auch irgendwie leben können, überleben können und nicht irgendwann in der Versenkung verschwinden mit ihren grandiosen Ideen und teilweise auch guten Spielgefühl. Das zur Open-Source-Sache, zur Beta-Sache auch so ein bisschen, dann kommerzielle Spiele, da halte ich es auch muss ich ganz ehrlich sagen, auch so, dass natürlich die ganz großen kommerziellen Spiele, die unter Wine laufen, da kann man mal was Interessantes bringen, wenn da ein sehr gutes Spiel mit dabei ist. Aber so kleine Spiele, was wir ja auch wieder heute in der Sendung hatten, Bionic Hearts zum Beispiel, was ja auch ein sehr kleines Spiel ist von so einem sehr kleinen Publisher, da finde ich es auch relativ gut, dass man solche Sachen erwähnt, weil ja ein relativ kleines Entwicklungsteam da dran gearbeitet hat. Und da muss man, glaube ich, dann auch voller Respekt vor dem Team, vor der Arbeit des Teams dann auch mal das Spiel erwähnen, damit es sich auch irgendwie verkauft, damit auch in die Spielewelt so ein bisschen Innovation mit reinkommt. Weil wenn ich jetzt mal gucke, Need for Speed, die ganze Need for Speed-Reihe, wie die von EA verhunzt worden ist, oder die FIFA-Reihe, wo es von FIFA 2010 zu 11 oder 9 zu 10, ja, es gibt dann eine neue Torwartkamera oder neue Torwartsteuerung oder man kann zwei, drei Tricks mehr machen, und dann wenig Innovation hintersteckt.
Genau.
Da finde ich, man muss halt solche Sachen, die man innovativ findet, die man gut findet, dann auch versuchen so zu präsentieren und dann auch, sei es auch kommerzielle Spiele, die dann sehr gut sind, wenn schon auch kommerzielle Spiele auch für alle drei Plattformen angeboten werden, die Entwickler, dieses kleine Entwicklerteam zum Beispiel hier bei Tycoon Games sich die Mühe gemacht hat, so ein Spiel auf die Beine zu bringen auf allen drei Plattformen, da muss man das auch honorieren und sollte man dann auch erwähnen, wenn das Spiel dementsprechend auch gut ist. Und deshalb finde ich, die Kritik ist auf jeden Fall, wir sollten das nicht ausufern lassen, nur kommerzielle Spiele zeigen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, aber zumindest die Sachen, die interessant sind, rauspicken und dann auch mal vorstellen.
Genau, also ich sehe es genauso wie der Leszek. Also da gibt es für mich nicht mehr viel zu ergänzen. Und wie gesagt, also wir haben uns jetzt halt überlegt, dass man vielleicht sagen könnte, hey, pass mal auf, so ein kommerzielles Spiel, was dann halt eng unter Wine nur läuft oder so, dass wir das dann halt in der Podcast-Ankündigung halt reinschreiben oder das dann halt auch ans Ende vom Podcast schieben, sodass die Leute, die da kein Interesse dran haben, dass die dann halt einfach aushören können. Ja, dann machen wir noch mal eine letzte E-Mail, und zwar kam die von einem gewissen Linus. Und der gute Linus, der hat gesagt: Hey Christian, schön und gut, aber warum macht ihr denn nicht häufiger eine Sendung zu zweit? Und nun ja, das heute haben wir zum Beispiel wieder eine Sendung zu zweit gemacht, aber es ist halt nicht ganz so einfach, zumindest für mich, weil ich bin halt Schüler und habe halt nicht ganz so viel Zeit und lässt sich halt nicht so
Ja.
alles realisieren. Und wie ist es bei dir so?
Ja, ich bin halt Student und habe auch nicht so viel Zeit. Also da ist das Problem, man muss sich halt treffen. Man hat verschiedene Projekte und ich glaube, du hast in der Schule was zu tun. Ich habe bei mir im Studium eine ganze Menge zu tun, Projekte auch noch zu machen im Studium. Noch viele andere Sachen, die man machen muss. Und da ist es natürlich schwer, sich dann regelmäßig zusammenzutreffen und das dann aufzunehmen. Aber ich denke, für hier die Videofolge werden wir uns, glaube ich, immer zusammensetzen, die zusammen machen. Und bei der Audiofolge kommt es halt darauf an, wie jetzt die Themenlage aussieht. Wenn du zum Beispiel ein interessantes Interview hattest bei der letzten Audiofolge zum Beispiel, und ich hatte keine Themen, dann ist es halt blöd, mich in die Sendung einzuladen und ich weiß nicht, worum es geht und kann dann nicht viel zu sagen oder kann dann auch wenig beisteuern zur Sendung. Und deshalb würde ich sagen, also da muss man halt mal schauen, je nach Themenlage wird sich das dann halt ergeben. Aber ich glaube, die meiste Zeit machen wir ja zusammen jetzt, glaube ich, den Podcast weiter. Und ich glaube, da wird es in der Hinsicht werden die Leute nichts vermissen.
Genau
Hoffe ich.
so ist es. Also ich denke mal, dass es auch so dass der gute Mittelweg ist, weil ich bin auch so der Vertreter der Meinung, wie du schon sagtest, zu viel ist eine doofe Sache, weil dann hat man nichts mehr zu erzählen oder man zieht es unnötig in die Länge. Finden wir doof. So, Leute, das war's dann auch für die heutige Sendung. Ich denke mal, das war's an dieser Post. Wenn ihr dann noch mal was habt, schreibt doch einfach eine E-Mail an briefe@p3cast.de. Leszek und ich, wir kriegen diese E-Mails jetzt beide. Und
Genau.
ja, abschließend tun wir mit einem freien Lied natürlich wieder mit freier Musik von Jamendo.com. Und wie ihr vielleicht schon mal am Anfang des Podcasts gehört habt, es gibt einen neuen Jingle und dieser Jingle, der hat natürlich auch eine Band, die dahinter steht, und das ist She-Ra mit dem Lied Eve. Ja, vielen Dank, Leszek, und bis
Ja.
bald.
Ciao.
Ciao.